Wir hatten letzte Woche die Geschichte mit David und Goliath. Das war der größte Sieg, den David in seinem Leben erlebt hat. Und darüber hat ja Jakob berichtet. Und mir hat er die Aufgabe übergeben, über die größte Niederlage zu sprechen. Andersrum wäre es vielleicht leichter gewesen. Aber die größte Niederlage, die David erlebt hat, wird in der Bibel auch berichtet. Die wird nicht verheimlicht, sondern wird ganz klar, sogar sehr detailliert berichtet. Und mit der wollen wir uns heute auseinandersetzen. Und damit ich eure volle Aufmerksamkeit habe, habe ich heute mal eine reißerische Überschrift gewählt. David und Bathseba, Sex, Mord und ein Happy End. Also ich merke schon, alle gucken, ja, alle sind gespannt. Also es ist gelungen, dieser Spannungsbogen. Und wir schauen mal direkt rein in die Geschichte. Vielleicht nochmal so ein bisschen zum Hintergrund. David, als die Geschichte mit Goliath war, da war er so 17 Jahre alt. Mit circa 30 wurde er König über Israel. König über das Volk Juda damals. Und in der Zwischenzeit war er ja von Saul auch verfolgt worden. Und er war zunächst König über den Stamm Juda. Und 7 Jahre später wurde er dann König über das ganze Volk Israel. Er war also so circa 37. Und die Geschichte, über die ich heute berichte, da schätzt man, dass er so circa 40 bis 50 war. Also es bedeutet, er war schon richtig gesettelt als König. Er hatte sehr viel Macht gehabt, mächtiger als an für sich alle vor ihm gewesen waren. Er hatte sehr viele Feinde bereits besiegt. Und schauen wir mal, was das mit ihm gemacht hat. Und dann schauen wir direkt in den Text rein. 2. Samuel 11. Und als das Jahr um war, zur Zeit, da die Könige ins Feld zu ziehen pflegen, sandte David Joab und seine Knechte mit ihm und ganz Israel, damit sie das Land der Ammoniter verheerten und Rabba belagerten. David aber blieb in Jerusalem. Schon mal so viel. Also wir sehen, David ist der König und er zieht nicht mit in den Krieg. Was war denn seine Verantwortung gewesen? Er war derjenige, der das Volk beschützen musste. Er musste es beschützen vor den Feinden. Und so war das damals gewesen. Es war eine sehr martialische Zeit. Und da bedarf es eines Königs, der vorangeht und eben auch das Volk beschützt. Aber David delegiert das. Er kommt seiner Verantwortung nicht nach und schickt also hier seinen Neffen Joab, den obersten Heerführer, zu den Ammonitern nach Rabba. Das ist relativ weit im Osten. Also man sieht auch, welche Macht er schon hatte, wie weit er auch die Grenzen erweitern konnte. Und er selbst blieb in Jerusalem und es begab sich, dass David um den Abend aufstand von seinem Lager und sich auf dem Dach des Königshauses erging. Also man merkt schon, der lässt es sehr ruhig angehen. Also selbst wenn man auch einfach aufgrund der Hitze in Israel am Nachmittag sicherlich sich mal auch kurz hinlegt, ja, der schläft so bis zum Abend und steht dann auf. Kennt ihr den alten Spruch? Müßiggang ist aller Laster Anfang. Und es ist auch so, dass, ich meine, es gehört zu diesen 7 Todsünden, die die katholische Kirche auch definiert hat, dass wenn wir faul sind, Mensch, was kann da passieren? Was macht ihr denn, wenn ihr Müßiggang habt mit euren Handys? Was schaut ihr euch an? Also das ist vielleicht gar nicht so weit weg, was wir hier lesen. So, und was macht er? Also steht auf so von seinem Lager und er ist also auf dem Dach des Königshauses. Das ist natürlich in Jerusalem, das Dach ist also entsprechend hoch, die anderen Häuser drumherum sind entsprechend niedriger. Und von dort aus sieht er eine Frau sich waschen. Und die Frau war von sehr schöner Gestalt. Und David sandte hin und ließ nach der Frau fragen. Und auch da, das ist jetzt ja auch interessant. Also erstmal, wer wohnt denn um den Palast rum? Um den Palast herum, ja, da wohnt ja nicht jetzt die Armen, die Kranken, die es ja damals immens oft gab, Verkrüppelte, sondern da wohnt die High Society. Und so war es ja auch gewesen. Also die Bathseba, das war die Enkelin von Ahitophel. Ahitophel war der bekannteste Ratgeber der damaligen Zeit. Und es das heißt an einer Stelle in der Bibel, wenn Ahitophel einen Rat gab, dann war das wie der Rat Gottes. Also es war eine ganz bekannte, herausragende Persönlichkeit, auf die wir auch nächsten Sonntag nochmal eingehen. Dann der Sohn Ahitophels, also der Vater von Bathseba, das war einer der 30 Helden. Es ist so, dass David 30 Helden, 30 Krieger hatten, die ganz besonders waren, die, ich sag mal, Ministerposten inne hatten. Und dieser Eliam, das war also einer dieser Minister. Und selbst ihr Mann, der Uriah, das war auch einer dieser 30 Helden, also auch einer dieser Minister. Also wir bewegen uns hier so in der Crème de la Crème der damaligen Zeit. Ja, und David sieht also die Bathseba, diese Tochter Eliams, und er sendet Boten hin und ließ sie holen. Und als sie zu ihm kam, schlief er bei ihr. Sie aber hatte sich gerade gereinigt von ihrer Unreinheit, also hatte ihre Tage nicht mehr, und sie kehrte in ihr Haus zurück. Und die Frau ward schwanger und sandte hin und ließ David sagen, ich bin schwanger. Ja, jetzt erwartet ihr alle so eine Moralpredigt, wie man die wahrscheinlich so in der Kirche erwartet, ne? Und ich möchte gerne mit einem Missverständnis aufräumen, deswegen kommt jetzt nochmal ein Einschub. Das Christentum ist keinesfalls körperfeindlich. Es ist genau das Gegenteil. Gott hat die Sexualität geschaffen und sie ist gut. Bloß wir sollen das lernen, dass die Sexualität eben nur in einem bestimmten Rahmen uns zum Segen ist. Ansonsten können Dinge passieren, die wir auch in Davids Leben eben sehen. Und damit ihr das glaubt und damit man das auch nachvollziehen kann, die Bibel ist da ganz unverblümt. Deswegen schauen wir heute mal in den Text des Hohen Liedes hinein. Aus dem Hohen Lied wird normalerweise, ich weiß nicht, wann ich da mal eine Predigt draus gehört habe, ganz selten gepredigt. Und die wurde früher immer nur, das Hohe Lied wurde immer allegorisch ausgelegt. Also allegorisch damals zum, das war der, wie heißt der große Kirchenführer aus dem 5. Jahrhundert, das fällt mir sein Name nicht ein. Augustinus, genau. Er hat immer allegorisch gepredigt und das wurde dann Jahrhunderte später auch noch gemacht. Heute wird das Hohelied überhaupt nicht mehr allegorisch ausgelegt, sondern Gott sagt, was er denkt und er denkt, was er sagt. Ja? Also da gibt es normalerweise keinen Unterschied. Und jetzt schauen wir mal in das Hohelied rein, was da steht. Siehe, meine Freundin, du bist schön. Siehe, schön bist du. Deine Augen sind wie Tauben hinter dem Schleier. Also er beschreibt jetzt, wie er seine Freundin, seine Braut sieht. Und das Bild von Tauben ist das Bild von Reinheit. Er denkt an den Heiligen Geist, der zur Taufe Jesu herunterkam. Tauben waren reine Tiere. Sie wurden geopfert damals am 8. Tag, als Jesus beschnitten wurde. Es ist das Bild, das Symbol auch, was wir sehen bei Noah. Also sie sind ein Zeichen von Reinheit. Und deswegen verwendet hier dieser Mann auch das Bild von Tauben, so wie Jesus auch sagt, wir sollen ohne falsch sein von Tauben. So beschreibt er sie. Die Augen sind das Licht des Leibes. Und er geht weiter. Dein Haar ist wie eine Herde von Ziegen, die herabsteigen vom Gebirge Gilead. Deine Zähne sind wie eine Herde geschorener Schafe, die aus der Schwemme kommen. Ja, also die Schafe, die aus der Schwemme kommen, die sind halt ganz weiß. Deswegen, die sind sauber, die sind nicht dreckig, sondern die sind weiß. Und dann geht es weiter. Da oben, das ist mir ein bisschen zu klein. Ich muss hier mal Text sehen, sonst kann ich es nicht richtig lesen. Alle haben sie Zwillinge und es fehlt keiner von ihnen. Ja, Zwillinge, denn ja, Zahn oben, Zahn unten. Und damals war es eben schon so, dass öfters mal auch junge Leute eben einen Zahn verloren haben. Und er beschreibt hier allegorisch oder eben einen übertragenen Sinn. Sie hat alle Zähne und deswegen ist sie so schön. Deine Schläfen sind hinter deinem Schleier wie eine Scheibe von Granatapfel. Dein Hals ist wie der Turm Davids, mit Brustwehr gebaut, an der tausende Schilde hangen, alle Köcher der Starken. Also, ist aufgerichtet steht sie da, voller Selbstbewusstsein. Also nicht irgendwie jemand, der sich hinterm Herd versteckt, wie die Kirche das vielleicht über manche Jahrhunderte suggeriert hat. Nee, sie ist also eine Frau, die ihm wirklich als Gegenüber dasteht. Und jetzt geht's weiter. Wir haben also gesehen, die Haare, die Augen, die Schläfen, der Hals, also er geht immer weiter runter. Also habe nicht ich geschrieben, ne? Ich lese euch nur vor. Deine beiden Brüste sind wie zwei Kitze, Zwillinge einer Gazelle, die unter den Lotusblüten weiden. Und ich bringe euch jetzt eine Auslegung von Professor Zimmer. Professor Zimmer ist Theologieprofessor oder emeritierter Theologieprofessor an der Hochschule in Ludwigsburg. Und er legt es so aus, damals hatten Frauen ja keinen BH. Ja, wenn die gerannt sind, ja, Gazellen hüpfen. Das ist das Bild. Jetzt geht es weiter. Also es geht immer weiter runter, ja. Bis es Tag wird und die Schatten schwinden, will ich zum Myrrenberge gehen und zum Weihrauchhügel. Also wechselt er jetzt das Thema, dass er sagt, jetzt gehe ich ans Wandern? Ich denke nicht. Also bis es Tag wird, also es ist jetzt Nacht, ne? Bis es Tag wird und die Schatten schwinden, will ich zum Myrrheberg gehen. So, Myrrheberge. Es steht in den Sprüchen, dass eine Frau, die erwartet, ein Mann möchte mit dem schlafen und beschreibt, das steht in den Sprüchen drin, beschreibt, dass sie ihr Bett mit Myrrhe, Aloe und Zimt bestreut und parfümiert. Und es ist wohl so gewesen in der damaligen Zeit, also das scheint ja auch, das scheint eine Umgebung zu sein, das sind keine armen Leute, das sind wohlhabende Leute, weil sonst hätten die sich das nicht leisten können. In der damaligen Zeit haben sich Frauen wohl mit Myrrhe parfümiert, ganzen Körper parfümiert damit. Und jetzt steht also hier, will ich zum Myrrenberge gehen und zum Weihrauchhügel. Gut, wir kennen den Venushügel, der beschreibt, wie er mit seiner Frau schlafen möchte. Also das steht alles in der Bibel drin. Es ist positiv besetzt, die Sexualität. Und wie reagiert die Frau drauf? Das habe ich jetzt hier nicht mitgebracht, das erzähle ich euch nur, das steht auch in den Sprüchen, beziehungsweise im Hohelied. Sie bezeichnet ihren Körper als einen Garten. Der Garten war im Orient, wo es heiß ist, es war etwas ganz Luxuriöses. Wir kennen das Weltwunder, die Gärten von Babylon. Ja, diese hängenden Gärten werden da beschrieben. Dann der Garten Eden, das Paradies, wird als Garten beschrieben. Und diesen Vergleich zieht sie. Ein Garten. Und sie sagt, es ist ein verschlossener Garten. Da kommt nicht jeder rein. Und beschreibt dann später, sie lässt nur ihn rein. Und nur er darf sich an den Früchten erfreuen und sie genießen. Also ich hoffe, ich konnte vermitteln, Sexualität ist positiv belegt in der Bibel. Positiv belegt, sonst würde das nicht drinstehen. Das Hohelied steht genau in der Mitte. Wenn ihr die Bibel aufschlagt, ist genau in der Mitte. Ja, aber es gibt eben einen Rahmen. Und wenn wir diesen schützenden Rahmen nicht einhalten, wenn wir den verlassen, dann kann das schwerwiegende Folgen haben. Und das sehen wir eben bei David und bei Bathseba. Denn was machen sie? Sie blenden letztendlich alles aus und damit verlieren sie ihr Urteilsvermögen, was wir ja auch kennen. Wenn zwei verliebt sind und die rosarote Brille anhaben und die Schmetterlinge im Bauch fliegen, ja, dann haben wir kein Urteilsvermögen mehr. Und dieses gesunde Urteilsvermögen in einer Kennenlernphase, wie wichtig ist das? Es ist doch enorm wichtig, dass ich weiß, mit wem ich mich einlasse, auf wen ich mich einlasse. Mein Partner, er soll fleißig sein, er soll aufrichtig sein, wahrhaftig, demütig. Ich will doch keinen eingebildeten Gockel oder eine blöde Zicke haben, oder? Ja, und wenn mein Urteilsvermögen ausgeschaltet ist, besteht aber das Risiko, weise, clever. Schönheit vergeht. Sagt der ein oder andere, Acker besteht, ne? Ja, aber der Punkt ist ja folgender. Also man kann eine Beziehung aufbauen auf Charaktereigenschaften. Das ist das Fundament, das ist die Basis. Natürlich gehört materielle Versorgung, gehört auch die Schönheit eines Menschen dazu. Aber ich glaube, auf die Schönheit allein, auf materielle Versorgung allein kann ich keine Beziehung aufbauen. Wenn der Charakter nicht stimmt, kann das zur Hölle werden. Kann das wie ein goldener Käfig werden. Es kann grausig werden. Aber umgekehrt, Das ist zwar auch ein Extrem, das kann funktionieren. Auch wenn es herausfordernd ist. Gibt es auch Beispiele. Vielleicht kennt ihr den Film Ziemlich beste Freunde. Das ist auch so ein Bild, ja. Also der Mann schafft das mit seinen Worten, und wo auch etwas von seinem Charakter rüberkommt, das ist so anziehend, dass man sagt, Mensch, das kann Basis für eine Beziehung sein. Oder genauso auch, vielleicht kennt der ein oder andere die Geschichte von Cyrano de Bergerac, der da diese Gedichte schreibt, die jemand anderes dann vorträgt. Also das geht in eine ähnliche Richtung auch. Ja, Charakter, das ist die Basis. Und deswegen, bevor also die Hormone anfangen, uns die Sinne zu vernebeln, wir müssen vorher wissen, was wir eigentlich wollen. Das ist ein eigener Schutzmechanismus für uns. Und gleichzeitig ist es natürlich wunderschön, wenn eben Schmetterlinge, wenn rosarote Brillen es schaffen, dass man über Fehler des anderen hinwegsehen kann. Das muss halt nur ausgewogen sein. Ja, und David und Bathsheba haben aber letztendlich ja alle Regeln, alles über Bord geworfen und haben sich wirklich ausschließlich ja, von der Sexualität leiten lassen. Und was hat das für eine Not mit sich gebracht? Und das schauen wir uns jetzt genauer an. Und welche Konsequenzen hatte das? Und das soll uns als Warnung sein. Das können wir jetzt nicht alles vorlesen, deswegen werde ich es euch erzählen, was also dann weitersteht in 2. Samuel 11. Also er hat jetzt erfahren, dass die Bathsheba schwanger ist und natürlich war das auch für ihn ein Problem. Und deswegen schickt er jetzt also an die Front und sagt, ich möchte, dass der Uriah zurückkommt und hat mit dem Uriah ein schönes Abendessen und sagt dann, ja komm, du hast Fronturlaub und jetzt essen wir schön und dann gehst du nach Hause zu deiner Frau. So, und der Uriah, also der kommt natürlich zurück, wenn der Königin ruft, das ist selbstverständlich. Und da sieht man mal, was für einen edlen Charakter dieser Mann hatte. Der sagte sich, Mensch, meine ganzen Kameraden, die stehen an der Front. Ich alleine habe Heimaturlaub. Ich darf im König essen und das genießen. Und jetzt sollte ich mich auch noch mit meiner Frau vergnügen. Und was macht er? Er schläft bei den Soldaten, die letztendlich auch den Königspalast bewachen. Und der David ist natürlich ganz außer sich, denn sein Plan geht nicht auf. Also lädt ihn wieder ein am nächsten Abend und denkt dann, naja, jetzt helfe ich mal nach. Ich versuche, den betrunken zu machen. Gibt ihm also ordentlich Alkohol, der trinkt auch gut und ist auch dann betrunken. Und da kommt dann Charakter zum Vorschein. Die Hemmungen werden abgelegt, wenn man Alkohol getrunken hat. Und er denkt dann, naja, da werden manche Vorsätze vielleicht auch über Bord geworfen. Nicht bei Uriah. Er handelt wieder genauso. Und jetzt kommt wirklich etwas Perfides rein. Also das schockiert. David schreibt jetzt einen Brief an den Joab, also an seinen Neffen, an den obersten Heerführer und sagt, stell den Uriah an die Front, da wo der Kampf am härtesten ist. Und wenn der Feind zuschlägt, zieht ihr euch zurück, dass er stirbt. Und diesen Brief, den versiegelt er, gibt ihm Uriah in die Hand, dass er diesen Brief den Joab überbringt. Also der Uriah überbringt sein eigenes Todesurteil an den Heerführer und weiß nichts davon. Und genauso geschieht es dann. Uriah stirbt, dieser edle Mensch stirbt. Und dann heißt es dann weiter, dass also David hört das dann. Ja, die Bathsheba ist natürlich bestürzt. Jetzt ist ihr Mann gestorben. Und David tröstet sie dann und kurz danach heiratet er sie und dann bekommt sie das Kind. Und David denkt, damit habe ich jetzt alles vertuscht. Keiner kriegt's raus, was war. Und dieses Kapitel endet mit dem Vers, und der Herr verabscheute, was David tat. Also David, der Liebling des Herrn, tat eine solche verabscheuenswürdige Tat. Wir sehen, was für Konsequenzen das hat. Sünde fängt an und wenn wir nicht umkehren, dann kann es immer schlimmer werden, dass es hier so katastrophal endet, wie wir das bei David gerade gesehen haben. Gut, jetzt könnte man ja sagen, ja Mensch, das sind jetzt alles alte Geschichten und das sind ja alles nur Kulturen Und damals waren das Wertvorstellungen gewesen, sind die denn eigentlich richtig? Und ich habe jetzt auch kürzlich gelesen, da war ich selbst erstaunt, auch ein Stück weit schockiert, auch in Deutschland werden wohl die ersten polyamoren Beziehungen von der Kirche gesegnet. Das heißt also, wenn ein Mann zwei Frauen gleichzeitig hat, wird das gesegnet oder umgekehrt. Und da kann man sich ja die Frage stellen, ja, ist es richtig, ist es nicht richtig? Ja, wenn wir in die Bibel reinschauen, und dafür ist sie ja geschrieben, an so vielen Stellen wird uns berichtet, zu wie viel Not das geführt hat. Ich meine, damals war das ja diese patriarchale Gesellschaft. Abraham hatte hier Sarah und gleichzeitig die Hagar. Es gab nur Streit. Wie ging es dann weiter? Jakob hatte Rahel und Lea und die beiden Nebenfrauen Bilha und Silpa. Nur Streit. Elkanah haben wir kürzlich gehört. Elkanah hatte die beiden Frauen Hannah und Penina. Ja, die Penina, die war nicht so geliebt wie die Hannah. Und natürlich hat die sich zurückgesetzt gefühlt und hat dann immer die Hannah entsprechend auch geärgert. Nur Streit. Der Punkt ist folgender. Wir glauben einfach oft, wir wissen es besser als die Bibel. Dann wird es ausprobiert. Und jetzt werden wahrscheinlich die allermeisten, wahrscheinlich alle hier sagen, na ja, also polyamore Beziehungen, klar, das haben wir ja heute nicht. Ne? Aber machen wir mal weiter. Was steht denn in der Bibel? 1. Mose 2. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und sie werden ein Fleisch sein. Und das könnte man ja auch wieder überlegen, ja, ist es jetzt etwas, was nur für die damalige Kultur galt, oder hat es Ewigkeitscharakter? Es ist eine ewige Anweisung Gottes. Wir sehen, dass Jesus diesen Vers zitiert. Wir sehen, dass er im Neuen Testament mehrfach auch genannt wird. Deswegen glaube ich persönlich, dass dieser Vers über die Epochen hinweg Gültigkeit hat. Das ist die Frage, glauben wir dem Wort Gottes oder sagen wir, nein, wir wissen es besser, wir machen es anders. Das führt halt oft in Elend und auch in Probleme. Gut, aber das war jetzt das nächste Thema. Aber wie sieht es denn aus? Was ist das, was wir eigentlich heute am meisten in unserer Gesellschaft auch vorfinden? Was spricht denn dagegen, wenn man sich eben vor der Ehe ein Stück weit aussteuert, bevor man in diesen sicheren Hafen hineinfährt? Kann man sich doch austoben. Was spricht denn dagegen? Eine sexuelle Beziehung bewirkt, dass man mit dem anderen Menschen eine enge, sehr tiefgehende emotionale Verbindung eingeht, die nach den Worten der Bibel unauflöslich ist. Paulus zitiert es auch. Er sagt damals in Korinth, und wir dürfen nicht vergessen, also die Gesellschaft damals, das war in meinen Augen noch viel schlimmer als heute. Also da war Prostitution was völlig Normales. Und er sagt, der Mensch, glaubt ihr denn nicht, wenn ihr als Männer zu einer Prostituierten geht, ihr werdet ein Fleisch. Sagt er ihnen als Warnung. Also deswegen, er zitiert auch er zitiert hier also auch dieses Wort. Das bedeutet also, das hat irgendwelche Auswirkungen. Und auch da können wir uns ja wieder fragen, ja, aber stimmt das denn mit diesem einem Fleisch? Und da möchte ich einige Gedanken euch mitgeben, die ich jetzt hier von einer Luann Prisadine auch mir erworben konnte. Ich habe mich also in Vorbereitung auf diese Predigt mit zwei Büchern von ihr auseinandergesetzt. Sie ist amerikanische Neurobiologin und lehrt an der Universität in San Francisco, ist auch gleichzeitig Psychiaterin. Und sie schreibt in ihren Büchern, dass also die tiefsten emotionalen Erlebnisse zur Veränderung unserer Hirnstruktur führen. Das bedeutet also, wenn wir sehr tiefe emotionale Erlebnisse haben, unser Gehirn verändert sich. Es ist danach anders als vorher. Und zu diesen tiefsten emotionalen Erfahrungen gehören, sagt sie, ja, der erste Kuss und der erste Geschlechtsverkehr. Also die Bibel sagt, ja, ein Fleisch, ein Neurobiologe würde sagen, ja, Veränderung der Gehirnstruktur. Also ich finde das Bild, was die Bibel verwendet, gut. Also ich kann damit einiges anfangen. Also man kann das auch biologisch, man kann das wirklich wissenschaftlich nachweisen, dass emotionale Veränderungen sich entsprechend tief auch in unsere Herze, in unsere Seele, eben auch in unser Hirn tatsächlich niederschlagen. Und um das mal ein bisschen bildlich zu machen, wenn einer mir den Tisch mal da vorne hinstellen würde, das wäre sehr nett. Direkt vors Pult, genau. So, ich habe euch das hier mal mitgebracht. Also es ist ein Herz. Jakob hat das kürzlich auch gesagt. Was steht in den Sprüchen drin? Was sollen wir am meisten bewahren? Unser Herz. Das ist ein Aufpassen. Und da frage ich mich ja, wen lasse ich denn daran? Wo bin ich denn bereit, dass jemand wirklich mein Herz prägt, mein Gehirn prägt? Susanne, möchtest du mal aufstehen, da einen Abdruck reinmachen, bitte? In der Mitte, tiefen Abdruck. So, danke. Das Gehirn ist verändert, das Herz ist verändert. So, jetzt wollen wir noch alles reinlassen. Machen wir mal einen Abdruck. Noch einen Abdruck. Wen wollen wir alles noch reinlassen? So, das sind jetzt Abdrücke. Und ich meine, wir wissen, das Leben ist kein Kinderspiel, ja? Ich meine, was erleben wir für Verletzungen? Und es geht ja über den sexuellen Bereich hinaus. Der sexuelle Bereich ist nur sehr emotional, aber es gibt ja andere Dinge, die uns auch enorm verletzen. Das sieht man damit, da ist vielleicht ein Messer was drin gemacht. So sieht oft unser Herz aus. Ob wir es selbst verschuldet haben oder selbst dafür verantwortlich sind oder andere dafür verantwortlich sind. Mehr als alles hüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Behütet euer Herz, soweit ihr die Möglichkeit habt. Und ihr Eltern, behütet das Herz eurer Kinder, solange es geht, damit sie wirklich stabil sind, wenn die Stürme des Lebens über die Kinder hinwegfegen und sie dann eben mit solchen Erlebnissen auch umgehen können, denn sie werden kommen. Wir werden in unserem Leben mit Not, mit Leid auch begegnet werden. Und dafür brauchen wir die entsprechende Stabilität. Deswegen ein Stück weit haben wir alle diese Verletzungen und haben ein Stück weit alle anderen Verletzungen zugeführt. Und jetzt möchte ich dieses Bild aber nochmal abrunden. Ich habe jetzt über die Sexualität gesprochen, möchte auch ein weiteres Bild verwenden. Und zwar das Bild, wie Eltern ihre Kinder lieben. David liebte das Kind, das zur Welt kam. Das wurde schwer krank. Also die Bathsheba bekam ein Kind, es wurde schwer krank. Und das heißt, er fastete eine Woche lang und er wollte alles tun, Gott beknien, dass er sich doch erbarmt. Ja, und was ist mit dieser Beziehung, mit dieser Liebe zu Kindern? Das beschreibt auch diese Lewin Prisadine. Sie sagt, die Liebe zu unseren Kindern, insbesondere Kleinkindern und Babys, haben letztendlich eine gleiche Auswirkung auf unsere Hirnstruktur wie eben die sexuelle Beziehung, die wir haben. Und ich kann nur von mir erzählen, ich war also bei den Geburten der Kinder dabei und direkt nach der Geburt, also erstmal, man ist ja heilfroh, dass das vorbei ist und betet erstmal und dankt, dass man ein Mann ist. Und auf jeden Fall, dann kümmert sich ja der Arzt, kümmert sich die Hebamme um das Kind, um die Frau. So, und das Kind wird dann auf den Tisch, also erst die U1 wird da gemacht oder U0, weiß ich nicht mehr, wird auf den Tisch gelegt und dann hat man ja als Vater den ersten Augenblick mit dem Kind. Und schaut das Kind an und spricht leise zu ihm. Und das Kind saugt ja diesen Augenblick auf, die Worte, das guckt, sieht ja zwar noch nichts, aber es schaut und hat ganz tiefe neue Eindrücke. Und selbst, also baut man eine Beziehung in diesem Augenblick mit dem Kind auf, das ist unglaublich. Das ist auch diese Veränderung im Gehirn, die da stattfindet. Und ich kann es nur von mir sagen, und es werden bestimmt viele, hier, die Janina ist, glaube ich, heute auch da, die werden das bezeugen. Also ich habe immer gesagt, also unser Kind, das war mit Abstand das Schönste. Ich habe immer in die anderen Kinderwägen reingeschaut und ja, die hatten auch einen großen Kopf, Kindchenschema mit großen Augen und waren auch hübsch, aber also das war ein Unterschied, sage ich euch. Und ich glaube, wenn wir jetzt die Janina fragen werden, der wird die nur müde lächeln. Das macht Gott, das ist die Beziehung, die auch da entsteht. Und warum berichte ich jetzt so ausführlich darüber? Gott beschreibt sein emotionales Empfinden zu dem Menschen genau so. Er sagt, kann eine Frau ihr Kindlein vergessen? Ich glaube, den Vers habe ich auch dabei. Ohne Erbarmen sein gegenüber ihrem leiblichen Sohn. Es gibt es eigentlich nicht. Und selbst wenn sie ihn vergisst, ich vergesse dich nicht. Also wir merken, Gott selbst beschreibt seine Liebe zu den Menschen wie ein Vater zu seinem Kind, wie eine Mutter zu ihrem Kleinkind. Das ist die emotionale Beziehung, hineingeschrieben ins Herz. Und was sagt Jesus? Er beschreibt seine Liebe wie die Liebe des Bräutigams zur Braut. Das, was wir gerade davor alles betrachtet haben. Die tiefste emotionale Empfindung, die ich als Mensch haben kann, die Beziehung zu meinem Partner, die Beziehung eines Menschen, eines Mannes, einer Frau zu ihrem Kind, diese tiefste emotionale Beziehung, diese Empfindungen hat Gott für uns. Er spricht vom Hochzeitsmahl des Lammes. Er spricht immer wieder von der Braut und von der Gemeinde. Die vielen Gleichnisse dazu. Das ist die Liebe Gottes zu uns. Sie ist irrational. So wie unsere Liebe zu Kindern auch irrational ist. Wenn das Kind dann, wenn wir es auf den Arm haben und schuckeln dann und dann, wenn es ein Bäuerchen macht, freuen wir uns und ziehen uns dann um, weil alles voll ist. Das vergeht. Also ihr könnt ja mal heute Mittag am Tisch versuchen, wenn er ein Bäuerchen macht, ob dann jeder dann noch gesagt, ach ja, wie schön und süß, das ist, glaube ich, vorbei dann. Ne? Also so eine Beziehung, so eine irrationale Liebe hat Gott zu uns. Und das ist jetzt in meinen Augen auch das Besondere an David, neben den vielen Punkten, die auch Jakob erzählt hat das letzte Mal. David hatte eine enge Beziehung zu Gott und verstand mit diesem Ehebruch und dem anschließenden Mord, was habe ich eigentlich Gott angetan? Wie habe ich meine Beziehung zu Gott, wir haben es gerade hier vorgeführt, wie habe ich die verletzt? Das ist wie ein Messer, das ich reingerammt habe. Und Gott beschreibt das auch. Jesaja 43. Aber mir hast du Arbeit gemacht mit deinen Sünden und hast mir Mühe gemacht mit deinen Missetaten. Liebe Geschwister, der Tod Jesu am Kreuz, den haben wir zu verantworten. Das haben wir gemacht. Und das hat ihm Mühe bereitet. Da ist jemand, der liebt sein Kind wie ein Vater, wie ein Bräutigam seine Braut. Und so hintergehen wir diese Liebe Gottes. Und das ist das Besondere an David oder auch an Petrus. Sie erkennen das, sie haben diese tiefe Sündenerkenntnis und tun darüber Buße. Und das lesen wir jetzt im Psalm 51. David hat ja sehr viele Psalmen geschrieben und das ist der Psalm, den er schreibt, sein Bußpsalm eben nach dieser Tat, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba gegangen war, da spricht er: Gott sei mir gnädig nach deiner Huld, tilge meine Frevel nach deinem reichen Erbarmen, wasch meine Schuld von mir ab und mach mich rein von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine bösen Taten, meine Sünden steht mir immer vor Augen. Jetzt kommt dieser Vers: Gegen dich allein habe ich gesündigt. Er merkt, diese Sünde gegen Gott, das steht da im Vordergrund. Das war das Schlimmste. Ich habe es getan, was in deinen Augen böse ist. Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz und einen festen Geist. Erneuere in meinem Inneren. Ihr lieben Geschwister, das ist David. Er ist zwar extrem tief gefallen, aber die Buße, die Umkehr war auch extrem tief bei ihm gewesen. Und deswegen ist er trotzdem, oder vielleicht deswegen, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, auf die Predigt Antwort zu geben. Ihr könnt gerne alle aufstehen. Und Michael, wenn du nach vorne kommst, wäre ich dir dankbar. Wir stellen jetzt diesen Tisch hier rüber. Und es besteht jetzt die Möglichkeit, Gott Antwort zu geben. Dass man hingeht und sagt: Ja, mein Herz ist verletzt. Ich habe wirklich tiefe emotionale Verletzungen erlebt. Gott, heile du mein Herz. Er vermag es, Herzen zu heilen. Vielleicht bist du aber auch jemand, der andere Herzen verletzt hat. Dann ist es vielleicht ein erster Schritt hinzugehen und auch zu sagen: Herr, bitte vergib mir, was ich getan habe. Aber geh unbedingt den zweiten Schritt, sonst ist der erste Schritt nicht viel wert, und bring das wieder in Ordnung. Und der dritte Punkt ist, vielleicht hast du jetzt auch Sündenerkenntnis und dir steht vor Augen: Was habe ich Gott angetan? Das ist eigentlich das Herz Jesu. Sein Herz am Kreuz. Dann geh hin und sag: Herr, vergib mir. Vergib mir. Ich danke dir für deine Liebe, die so unglaublich ist. Ich danke dir dafür und ich möchte eine tiefe Beziehung mit dir haben und möchte mein Leben nach dem ausrichten, was in deinem Wort steht. Und dann hast du die Möglichkeit, geh hin und das, was hier kaputt ist, bring es wieder in Ordnung. Drück die wieder raus, diese Daumenabdrücke, die drin sind, dass es wieder alles eben ist. Gott kann die Herzen heilen. Was ich, Jakob, wenn du mit jemandem zusammen den Tisch darüber trägst, dann gehen wir zum Kreuz. Und da habt ihr die Möglichkeit, einfach zu Gott Antwort zu geben und das eben mit dieser symbolischen Tat ein Stück weit auch zu festigen und dann bleibt es auch mehr in unseren Herzen.